Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Föloch Iserlohn.
Herzlich willkommen im Glashaus zum Thema Erinnerung. Heute ist im Gespräch Peter Treuth, der Vorsitzende des Vereins Iserlohn Denkmal e.V. und Charlotte Weinert, ehemalige Bewohnerin Südengraben in der Iserlohner Altstadt. Musikalisch begleitet uns in der Sendung die Big Band Jazzy Nation der Gesamtschule Iserlohn. Redaktion und Technik Charlotte Kroll.
Ja, Frau Weinert, Sie haben sich ja erfreulicherweise auf unseren Artikel im Kreisanzeiger gemeldet, der vor einiger Zeit über die Frau Schimanski, eine ehemalige Bewohnerin des Hauses Südengraben 30, in Iserlohn berichtete. Und Sie haben bis 1954 im Südengraben gewohnt. Ihr Name ist Charlotte Weinert und Sie wohnen heute in Zümmern. Sie haben am Telefon schon verraten, dass Sie die Frau Schimanskis oder auch ihre Familie sehr gut gekannt haben. Ja. Und die Frau Schimanski war ja nun nicht nur irgendeine Frau, sondern offensichtlich eine ganz besondere, denn sie war Jüdin. Darüber, dass sie allerdings mit einem katholischen Ehemann verheiratet war, stand sie unter dem Schutz, kann man schlecht sagen, aber stand sie nicht in der Gefahr, sofort nach 1941 deportiert zu werden, sondern sie war über diesen Misch-Ehe-Paragraphen der Nationalsozialisten zunächst noch etwas außer Gefahr und ist dann aber 1944, und das kann man im Bericht des Wiedergutmachungsantrages lesen, in einem Leiterwagen von der Gestapo abgeholt worden, ist dann nach Hohen Limburg in die Glöcknerwerke gekommen im November 1944 und dort im Alter von 72 zusammengebrochen angesichts der körperlichen Arbeit, die sie dort verrichten musste.
Und ist dann ins jüdische Krankenhaus nach Berlin gekommen.
Im Juli 1945 entlassen worden und mit zwei Paar Schuhen, die man ihr ausgehändigt hat, den Weg zurück nach Iserlohn angetreten und hat dann bis zu ihrem Tod im Südengraben weitergewohnt. Und darüber können Sie uns heute etwas erzählen, worüber wir uns sehr, sehr freuen. So, vielleicht sagen Sie kurz etwas zu Ihrer Person, Frau Weinert. Wann sind Sie geboren? Wo sind Sie aufgewachsen?
Ich bin am 21.08.1929 geboren. Und meine Mutters elterliche Haus ist der Südengraben 18.
Und welche Erinnerung haben Sie, Frau Schimanski?
Ich bin bei Oma Schimanski, habe ich immer gesagt, angefangen mit 7, 8 Jahren da reinzugehen und einzukaufen, weil die immer unten an dem Fenster saß und uns gewinkt hat, wenn man zur Schule ging. Und dann hinterher habe ich dann für sie eingekauft. Wenn ich dann fertig war mit meinen Schularbeiten, die wir ja machen mussten, bin ich dann zu der Oma Schimanski gegangen. Dann habe ich nachher mit ihr am Fenster gesessen und haben die Leute beobachtet. Auch für den Opa Schimanski bin ich samstags nach Wirtschaft Langerbahn gegangen, habe so ein Siphonbier geholt.
Großer Crew.
Also gab's auch kleine.
Oma und Opa Schimanski waren ja nicht alleine, sondern die waren ja Eltern von 4 Kindern.
Ja, und das war Sophie, das ist die Älteste, die wohnt in Düsseldorf.
Richtig.
Und Lena ist in England.
Die ist geflohen, 1938.
Die habe ich auch nicht kennengelernt.
Wen kannten Sie denn?
Da gab's nur die Sophie.
Da gab es noch den Julius.
Kenne ich auch nicht.
Der ist 1944 in Auschwitz ermordet worden. Mhm.
Sophie hatte eine Tochter, Anita.
Ja.
Und dann kamen die schon mal nach der Oma zu Besuch.
Wer waren Oma und Opa Schimanski? Was waren das für Menschen?
Sehr nette, liebe Menschen. Da konnte keiner ein böses Wort drüber sagen. Keiner.
Und Sie waren auch im Haus der Schimanskis?
Ja.
Wie sah es denn da aus?
Von der Haustür aus, geradeaus war die Küche. Und links war das große Wohnzimmer.
Ja.
Und dieses hier war das Schlafzimmer und da stand ein Bett. Und hier vor dem Fenster war ein Stuhl, da saß sie drauf, so ein höherer Stuhl, und ich saß den auf ihren Schoß.
Was konnte man denn von dem Stuhl aus, wenn man die Menschen im Südengraben beobachtete, so alles sehen?
Ja, wer daher ging.
Ja. Wer ist Ihnen noch besonders gut in Erinnerung?
Alle. Ich bin bis zum 25. Lebensjahr da gewohnt.
Gab es denn jemanden, der Ihnen irgendwie so besonders in Erinnerung geblieben ist?
Wie ich 10 war, da kam ja denn die Hitlerjugend, musste man ja rein. Ja, und da hat einer mal zu mir gesagt, wenn du noch mal einkaufen gehst für Oma Schimanski, dann zeige ich dich an.
Es soll ja so gewesen sein, dass genau in der Zeit, die Sie gerade beschrieben haben, die Schimanskis eigentlich von allen Bewohnern im Südengraben versorgt wurden.
Miller Sturm, ja.
Also Miller Sturm, das war ja Südengraben 28, ja. Dieses kleine Häuschen direkt auf der linken Seite.
Frau Mäder. Aber wir haben immer Miller Sturm gesagt.
Klar.
Und das war von meiner älteren Schwester, war das eine Freundin.
Was glauben Sie, welchen Grund hat denn derjenige gehabt, der Sie aufgefordert hat, die Szymanskis nicht mehr zu versorgen, nicht mehr für Sie einzukaufen?
Ja, der Eifersüchtige.
Denn ich habe in den Wiedergutmachungsakten der Frau Szymanski einen wirklich unglaublichen Fall gelesen. Ein Mitbewohner des Hauses Südengraben 30 hat sie 1950, als sie, die Frau Szymanski, diesen Antrag auf Wiedergutmachung gestellt hat, angezeigt bei der Stadt Iserlohn mit dem Hinweis, es sei eine Sünde, wenn dieser Frau eine Wiedergutmachung erführe. Und es wäre gut möglich, dass es der gleiche Mann gewesen ist, der sie aufgefordert hat, für die Szymanskis nicht mehr einzukaufen.
Oben haben Werderhausen und Paulus gewohnt. Unten hat Opa Hilgenfeld, waren aber alles alte Leute.
Richtig.
Gewohnt. Und da kann ich mich nicht entsinnen, dass die irgendwie mal böse waren.
Der erste Name, den sie gerade genannt hat, das war derjenige. Welcher? Aber insgesamt waren die Szymanskis sehr beliebt.
Ja.
Aber sagen Sie, Frau Weiner, das ist ja eine sehr ungewöhnliche Situation. Eine jüdische Frau, die im November 1944 deportiert wird und im Juni 1945 in dasselbe Haus, in die gleiche Wohnung zurückkehrt und alle im Südengraben um das Schicksal dieser Frau gewusst haben. Haben Sie noch in Erinnerung, wie die Menschen darauf reagiert haben, dass die Frau Szymanski gerade aus dem KZ bzw. aus dem jüdischen Krankenhaus wieder entlassen, wieder in ihre alte Wohnung zurückkehrt?
Da weiß ich gar nichts.
Aber man spricht ja schon mal darüber. Hast du schon gehört, die Rika ist wieder da und hat es da eher ein betretenes Schweigen, ein Weggucken? Oder?
Nee, kann ich mich gar nicht entsinnen. Ah, ja. Die Werderhausen waren doch auch alte Leute.
Ich bin Peter Treuth vom Verein Iserlohn Denkmal und unterhalte mich mit Frau Charlotte Weinert, die zwischen 1926 und 1954 am Südengraben 18 in Iserlohn wohnte. Frau Szymanski ist ja dann Anfang der 50er Jahre gestorben, aber ihre Tochter hat ja dann weiter bis zu deren Tod, ich glaube 1983 war das, dann weiter in diesem Haus auch gelebt. Hm. Kennen Sie die noch?
Es war so eine Dunkelhaarige. Die Anita war ein bildhübsches Kind.
Da haben wir gehört, dass das eine sehr elegante Frau gewesen
ist. Ja, da waren elegante. Sie war elegant und die Tochter war auch. Aha. Immer schick und schön.
Das fiel auf im Südengraben? Das war ungewöhnlich für die Menschen im Südengraben?
Ja, wer da neidisch drauf war, aber ich war ja nun im Modeberuf. Vielleicht habe ich auch so Flitzen gehabt, das weiß ich gar nicht. Aber ich glaube nicht, Lippenstift und sowas kann ich im ganzen Leben nicht.
Aber ich höre aus Ihren Worten durchaus also sowas wie eine Sympathie oder eine Bewunderung für die Sophie Szymanski, oder?
Ja.
Warum? Scheint ein netter Mensch gewesen zu sein.
Alle. Also ich kann über gar kein irgendein böses Wort sagen.
Die Frau Miller Mäder, die ja direkt neben den Szymanskis gewohnt hat. Was war das denn für ein Mensch?
Auch eine kleine, hübsche, schöne Person und auch freundlich und höflich.
Beschreiben Sie doch mal die Wohnung, soweit Sie die noch in Erinnerung haben von Frau Mäder. Das ist ja ein ganz, ganz kleines Haus, muss man sich vorstellen.
Wenn man reinkommt, war der Ofen geradeaus. Mhm. Links ging eine Treppe nach oben. Mhm. Das ist ihr Schlafzimmer, so ein kleines, flaches. Und unten war das Zimmer, wo sie aßen. Vorm Fenster war der Tisch mit den zwei Stühlen. Ja, und da haben wir auch schon am Fenster gesessen, meine Schwester und ich, und haben geschlattert.
Geschlattert?
Geschlattert.
Was heißt das?
Gequasselt.
Das Besondere an den Sturms waren zu siebt. Das war ja eine riesig große Familie, denn der Vater Gottfried Sturm, ein alter Bäcker, hatte sieben Kinder. Und mit neun Personen hat man in diesem Haus mindestens über 6-8 Jahre auf 36 Quadratmeter Wohnfläche zusammen gewohnt. Und Frau Mäder, was war das jetzt für ein Mensch?
Die Miller, das war auch eine tofte Frau.
Nennen Sie doch ein Beispiel.
Ja, dass sie nett und freundlich und höflich war und dass man mit ihr reden konnte.
Wir haben zum Beispiel gehört, dass die Frau Mäder, durchaus auch manchmal, wenn sie meinte, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, also auch durchgegriffen hat.
Also meine Mutter hat auch schon manchmal Krach gemacht. Also das von ab mit Miller Sturm hatten wir ein gutes Verhältnis.
Wenn man sich das Haus anguckt, beziehungsweise die Lage des Hauses, das springt ja so etwas aus der Reihe, ne? Mhm. Tanzt ein bisschen aus der Reihe, kann man wirklich sagen. Und Frau Mäder hat immer einen guten Blick zu beiden Seiten gehabt, des Südengrams, rauf und runter. Und hatte das wohl immer gut im Auge, was ja auf der Straße so sich abspielte. Was gab's denn noch so für Geschäfte? Fangen Sie mal an der Kirchtreppe an. Ja. Da ist ja dieses Eckhaus.
Ja, da war das unterste Stück rechts gesehen.
Ja.
Deisenrot. In dem nächsten Haus wohnten Kösters Grüne Sander. Da drüber Platter, Fieler, das war also 3, 5, dann hatten, glaube ich, 9, oder?
Ja, stimmt, die hatten 9, das ist richtig. Ja, genau. Sagen Sie, aber was war denn in diesem Geschäft direkt an der Kirchtreppe?
Deisenrot war Möbel, glaube ich.
Das waren Möbel?
Ich meine, Möbelgeschäft wäre das gewesen.
Aha.
Direkt gegenüber war Bölling. Dieses Porzellangeschäft von der Werminger Straße. Das hörte alles Böllings.
Ja.
Die Oma Bölling, die wohnte in dem Mittelstock, also in dieser Höhe ungefähr. Wissen Sie was?
Nein.
Wenn wir da Treppengang machten, dann hat die uns einen Pott mit Eierschalenwasser auf den Kopf geschmissen. Die hatte hier ihren Blumenkasten. Ne?
Das hat sie
und weil
nicht
wir mittags Krach machten, dann jagte die uns weg, weil sie ja keinen Krach haben wollte.
Da war ja richtig was los.
Ja. Bei Bölling.
Ja, ja.
Das war ein großer Laden. Ja, und dann wurde ja nachher umgebaut.
Ja.
Da kam ja Fußpflege, glaube ich, rein.
Mhm.
Und dann daneben war eine Schneiderin. Auf den Namen komme ich auch nicht.
Möbelgeschäft am Südengraben, das ist ja heute unvorstellbar.
Ja, das war ja, das Haus war nur Deisenrot, aber dies war ja nur das Vorderstück.
Nein, das ist schon klar, aber man würde heute ja im Südengraben also alles Mögliche vermuten, aber bestimmt kein Möbelgeschäft.
Die Richte, das war ja dann Kirchstraße genannt.
Ja, okay. Ach so, das war die Kirchstraße.
Ja, Südengraben ist ja nur die Straße und Kirchstraße ist ja die Straße rauf.
Okay, dann haben Sie vorhin erzählt, dann gab es, das ist ja 3 Häuser weiter, geht's runter gesehen, eine Steiferei in diesem kleinen...
Ja, ja, zwischen Köster und Platter, Fieler, ja. Hendricks, Fiesel, da wohnte auch der Stadtdirektor in dem Haus.
Im Südengraben hat der Stadtdirektor
Fiesel. Ja, die sind, ich weiß nicht, ob die ausgebombt oder was waren, die sind ja später hingezogen.
Aha.
Da waren wir aber 10, 12, 13, Hendricks. Die wohnten bei Danne.
Über der Graveuranstalt.
Ja.
Sagen Sie, das ist doch als Kind, stelle ich mir vor, total klasse gewesen sein. Da gibt es ein Möbelgeschäft, da gibt es eine Schleiferei, dann gibt es einen Graveur. Ich glaube, es gab sogar noch eine Schreinerei etwas weiter unter.
Ja, das ist ja Hamel.
Ja, das war Hamel. Die gehört auch nicht zum Südengraben, sondern zur Inselstraße.
Nee, das Häuschen unten ist Hamel.
Das
kleine Häuschen, was unten drin war.
Ja, natürlich.
Und zwischen Rödiers Haus, wo Rödiers drin wohnten, und zwischen Rödiger und Kornemann, das Haus, was vorstand, war eine Gasse.
Richtig,
da ist ein kleines Häuschen.
Ja,
und zwischen den beiden war die Schreinerei, da lag das ganze Holz gestapelt.
Richtig.
Rein konnte man da nicht. Rein mussten sie von der Inselstraße. Richtig.
Aber das muss doch als Kind wirklich toll gewesen sein.
Ja klar, wir haben ja gespielt wie verrückt auf Straße.
Was haben Sie da gespielt?
Wir sind nur Rollschuh gefahren, dann haben wir an der Hauswand immer, wie heißt das noch, Probe oder was gespielt. Wieder runterspringen und bei Dannes Haus war so eine Einbuchtung, da hatten wir die Puppen alle stehen.
Also es gibt ja ein Bild, das stammt von 1949, das ist ein Kindergeburtstag.
Ja.
Und ich habe mal gezählt, das waren unglaubliche 49 Kinder. Kinder gab es jedenfalls im Südengraben reichlich.
Das ist ein Bild von der Bleiche. Da sind wir später zur Bleiche gegangen und haben die Wäsche da auf die Wiese gelegt.
Die Bleiche, sagen Sie nochmal, wo war das?
Das ist neben dem Bethanien-Krankenhaus.
Genau, richtig. Und dann haben Sie als Kind die Wäschekörbe bis da hochgetragen?
Nee, wir hatten einen Bollerwagen und da kamen die in die Wäschekörbe und dann fuhren wir rauf nach der Wieme.
Und ich denke mir, das hat wahrscheinlich auch Spaß gemacht da.
Alles hat Spaß gemacht.
Alles hat Spaß gemacht.
War ja eine ganz andere Jugend wie heute.
Was meinen Sie damit?
Ja, hier nur immer das haben und das haben und das haben, das gab es ja früher nicht.
Sonne?
Jeder hatte seinen Puppenwagen oder einen Roller.
Mhm.
Fahrräder kennen wir überhaupt nicht am Söhnengramm. Ich wüsste nicht, dass einer ein Fahrrad gehabt hat.
Mhm. Und wie war das Verhältnis der Kinder untereinander?
Gut.
Gab keine Streitereien?
Wüsste ich nicht.
Wie war das denn so mit Neid? Die hat den größeren Puppenwagen als ich. Gab's das früher?
Ja, da hatten wir Götz hießen die. Die wohnten aber unten in 32.
Aha.
Das Kind war behindert.
Mhm.
Tode Götz. Die hatte als erstes eine Negerpuppe. Und da waren ja natürlich alle eifersüchtig.
Was machte denn den Neid aus an
einer... Ja, das ist Negerpuppe, das war doch eine Seltenheit, die gab's doch gar nicht.
Wenn Sie sich an Ihre Kindheit erinnern, glaube ich, ist das eine glückliche Krankheit.
Ja, 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 von allen. Gucken Sie mal, im Haus, wir waren im Haus ja, mein Vetter Hans, die Hildegard Faustens ist gestorben, die waren nur 6 oder 7 geworden. In der Mitte wohnte meine Tante, also Ludwig Oberstdorf, meine Mutters Bruder. Die hatten Ludwig, Ruth und Günther. der jetzt bis zuletzt da drin gewohnt ist und das Haus hat verfallen lassen.
Das da eingestürzt ist,
ja, nicht? Und unten, Tante Enne, habe ich... Ja, und dann waren wir Kerstings drei Kinder. Hans Faust ging ja zum Gymnasium, wir gingen alle auf der Volksschule. Mhm.
Aber Sie haben mir vorhin erzählt, Sie haben einen ganz außergewöhnlichen Beruf gelernt.
Ja, Modistin, heute Modistin, früher Putzmacherin.
Was haben Sie gemacht als Putzmacherin?
Ja, Hüte.
Ja, das habe ich mir gedacht. Aber wer konnte sich damals Hüte leisten?
Jeder hatte einen Hut. Oh, es ging keiner sonntags in eine Kirche ohne Hut.
Da muss das Geschäft gut gelaufen sein.
Ja, alle Geschäfte. Wir haben 5 Geschäfte in Iserlohn gehabt.
Und Modistin als Frau, als junges Mädchen zu erlernen, war das üblich oder war das schon mal etwas Besonderes?
Weiß ich nicht. Ich wollte Schneiderin werden, weil meine älteste Schwester auch Schneiderin war. Und da gab es ja kaum Platz irgendwo als Schneiderin. Ja, und dann bin ich Putzmacherin geworden. War ja verwandter Beruf.
Und das setzt ja auch voraus, dass man Spaß an Gestaltung hat, dass man Fantasie hat, dass man Spaß dran hat, etwas auszuprobieren und dergleichen mehr. Und natürlich muss man den richtigen Blick haben, der richtigen Frau, dem richtigen Mann, auch den richtigen Hut zu verpassen.
Das sowieso. Ne? Ja, ein Herrenhutgeschäft war auf der Wärmingser Straße, Ecke Schützenhof. Da war Henke. Mhm. Das war Herrenhutgeschäft. Mhm. Herrenhüte haben wir nichts mit zu tun gehabt. Mhm. Höchstens mal ein Lederband erneuern, was im Kopf verschwitzt war. Mhm. Und sonst aber nichts. Aber da trug auch jeder Mann einen Hut.
Wie muss man sich so einen Hut Anfang der 40er Jahre, das ist ja die Zeit, von der wir gerade sprechen, vorstellen? Wie sah der aus?
Ja, der passte jeweils zur Garderobe.
Zur Garderobe und auch zu den Menschen.
Und zu den Menschen. Man hat im Laden den Hut aufgesetzt. Der gefiel nicht. Die konnte rechts hochtragen, die konnte links hochtragen. Entweder konnte sie nur runtertragen oder im Ganzen hochgeschlagen tragen. Also,
sie hatten einen guten Blick.
Ja.
Die Menschen im Südengramm, trugen die auch Hüte?
Alle.
Wie sah denn der von Frau Mäder aus?
Ja, die gleich, was da modern war.
Tatsächlich?
Ja. Wir haben viel Sachen, es waren 5 Hutgeschäfte. Die haben alle Arbeit gehabt, alle. Mhm. Waren meistens 3, 4 noch drin am Arbeiten. Ob das bei Bruckmann war oder bei Wülfrat oder Koch-Zimmermann.
Sagen Sie, der Südengraben gilt oder galt jedenfalls so als Wohnquartier der sogenannten kleinen Leute.
Ja, weil es alle vielleicht Arbeiter waren. Einzige wäre Walter Danne, waren ja nun die Haute Volée.
Der Danne war die Haute Volée. Warum?
Ja, der war da im Schützenverein auch mit der Große.
Wie, nur einer war Mitglied im Schützenverein?
Nee, im Schützenverein waren sie alle.
Aber was war das Besondere an Herrn Danne?
Ja, dass er ein selbstständiger Geschäftsmann war.
Ah, ja. Und Böllings aber...
Bölling, ja, das weiß ich nicht, ob die im Schützenverein, da hat noch gar nicht so den Kontakt. Also zum Geschäft, da hatten die auch gar keine Zeit. Mhm.
Aber so Unterschiede zwischen den Bewohnern auf einer sozialen Ebene gab es dann eigentlich nicht.
In dem Haus, Krüdewangs wohnten, da wohnten Wilhelms. Die wohnten ganz hoch oben, die hatten 7 oder 9 Kinder. Das waren nun arme Leute, aber da hat keiner irgendwie gemossert oder so. Da bin ich auch oben gewesen. Die Helene Wilhelm, die war ja bei uns in der Klasse. Und dann ging man dahin, wenn irgendwas war. Ehrlich gesagt, da hat man als Kind sich auch nie drüber gekümmert. Die Kinder kamen alle zurecht. Ich wüsste nicht, dass da irgendwo mal Krach war.
Also es war tatsächlich eine große Gemeinschaft, auch unter den Kindern.
Ja.
Ja, schon sehr ungewöhnlich.
Ja.
Im Glashaus ist im Gespräch Peter Treut, Vorsitzender des Iserlohner Vereins Denkmal e.V. und Charlotte Weinert, ehemalige Bewohnerin im Südengraben in der Iserlohner Altstadt.
Sie haben gerade gesagt, auf meine Frage, die kleinen Leute, ja, das waren alles Arbeiter.
Ja.
Was zeichnete diese Atmosphäre damals aus?
Gar nichts. Hatten alle ordentlich anzuziehen, waren keine Schlünze da, nichts. Dass sie unakkurat oder so waren oder dreckig waren, kann ich mich nicht entsinnen.
Das heißt also, der etwas abwertende Ruf des Südengrams, den gab es damals so
Weshalb
gar
das
nicht.
Dann einer gemacht hat oder gesagt hat, das weiß ich nicht.
Sagen Sie, am Ende des Südengrams steht ja die oberste Stadtkirche. Mhm. Und soweit ich gesehen habe in Ihren Unterlagen, waren das alles Menschen evangelischen Glaubens, die am Südengram gewohnt haben. Und ich habe gehört, dass die oberste Stadtkirche auch eine besondere Bedeutung für die Bewohner des Südengrams hat.
Trotz wir katholisch waren, in dem Kindergarten gegangen.
Ja.
Südengram 18 war katholisch. Wer war denn noch katholisch? Mokros waren katholisch. Stegemanns, glaube ich, waren katholisch.
Hat das denn eine Rolle gespielt, ob man evangelischen Glaubens oder katholischen war?
Auch nicht.
Aber sonntags gingen die evangelischen Bewohner Bewohner des Süden graben sie alle zur obersten Stadtkirche. Und ich denke, wahrscheinlich die anderen dann...
Ob sie alle in der Kirche gehen, kann ich gar nicht sagen.
Ach so. So religiös war man dann doch nicht, oder?
Nee, rappelkatholisch und rappelevangelisch, das gab es früher
das nicht. Das
wir im Haus waren rappelkatholisch.
Und wie, was machte das aus, wenn man rappelkatholisch war?
Ja, dass man immer musste. In der Kirche drin einen Ablass gewinnen. Für Tante Enne, für Tante Linette, für Tante Maria, unsere Nachbarin, die gestorben ist, wurde ein Ablass. Raus aus der Kirche, rein in die Kirche.
Oh. Was heißt das, ein Ablass?
Fünf Vater unser beten, eingegrüßtes Heißt zu Maria, oder war das das Glaubensbekenntnis?
Wenn ich das jetzt richtig mitgerechnet habe, gerade 30 Gebete sprechen?
Ja, sicher. Immer raus aus der Kirche, nach diesem fünf gegrüßtes Heißt zu Maria, ein Vater unser, glaube ich. Dieser Ablass ist für Tante Lina.
Und dann wieder rein?
Rein in die Kirche, wieder auf demselben Platz, nochmal gebetet.
Da waren sie aber gut beschäftigt. Aber auch als rappeliger katholischer Sühnengrabenbewohner durfte man also am Kinderschützenfest aber dann doch teilnehmen.
An allem.
An allem.
Ich glaube, es war Walter Danne und die Margot Neujux. Die war Schützenkönigin.
Schützenkönigin des Südengrabens?
Ja, ja.
Wie muss man sich denn das Schützenfest im Südengraben vorstellen?
Im Bullerwagen, da saßen sie drin und dann wurde draußen gespielt, wie so ein großer Kindergarten.
Aber das hört sich ja wirklich danach an, wie wenn im Südengraben eine Menge los gewesen ist.
Ich sag ja, die Kinder haben alle gespielt.
Und der Leiterwagen kam häufig zum Einsatz. Einmal wurde er zum Wäschetransport.
Ja, Rollschuh hatten wir alle. Dann gingen wir auch meistens unterm Kirchplatz.
Ja klar, weil im Südengraben gab es Katzenkopfpflaster, nicht wahr? Da konnte man schlecht. Wie sah denn der Kirchplatz unterhalb einer Inselstraße damals auf? Der wird ja gerade umgebaut.
Ja, das war ordentlich. Da war die Wiese, die glatte Straße. Das war alles schon asphaltiert. Und dann sind wir mit der Rollschuh immer rauf und runter gefahren.
Da ist ja im vorletzten Jahr diese alte Gaststätte unten am Südengraben.
Langerbahn, ganz früher Langerbahn.
Das muss ja eine ganz besondere Gaststätte gewesen sein, so eine richtige Traditionsgaststätte.
Ja, da war der Kellnerverein, das hieß der Lotterieclub. Da war immer was los.
Da traf sich der ganze Südengraben in der Kneipe.
Wenn sie in Vereinen waren. Wer da hinging zum Suppe, das kann ich nicht sagen.
Das sagt also unsere Mutter auch immer. Das war dann also eine klassische Vereinsgaststätte?
Ja, ja. Mein Papa ist ja auch hingegangen, dann, wenn er freien Tag hatte. Mit Kindern gegangen, dann haben wir geschlattert.
Und wen gab es sonst noch Besonderes am Südengraben?
Ich sage ja, dieses Lebensmittelgeschäft Korte.
Moment, wo war das noch?
Das war in Nummer 9. Das heißt also zwischen Walter Danne und Scheitz. Draußen stand so ein Bierfass und da waren da Heringe drin. Und konnten sie da kaufen, da konnten sie anschreiben. Also wir kennen das nicht anschreiben, kenne ich nicht von zu Hause.
Und wie lange gab es das?
Ach, ich glaube, das hat es nicht mehr lange gegeben, wenn er vielleicht in die Schule kam, mit, wo wir 6 waren.
In diesem Garten, der hinter Ihrem Haus gelegen hat, was haben Sie da angebaut?
Da hatten Tante Lina und die Tante Enne so eine Absperrung und da war Hühnerstelle. Und oben auf dem Podest, da hatte früher auch eine Laube gestanden, die wurde nachher abgerissen, weil sie ja mit den Jahren kaputt ging. Das war ja ein altes Haus.
Ja.
98 oder 96 hatte mein Opa das gekauft.
Ja.
Und dann wurde ja dieses Häuschen da abgerissen. Da hatte Tante Lina 2 Karnickel drin.
Und solche Gärten hatten die Nachbarhäuser auch?
Neben uns war ja der Schneider Heckmann.
Und Mäders müssen aber auch einen kleinen Garten gehabt haben.
Schimanskis, aber Mäders hatten nichts dahinter. Da war die Stadtmauer.
Ja, die untere Stadtmauer, das ist richtig.
Nee, Schimanskis, die hatten ein kleines Gartenstück. Das war ja das Stück Garten. Und dann ging es nach dem Eingang, wo Karl und Käthe Mosbach wohnen.
Und was bauten Schimanskis im Garten an?
Gar nichts. Ich meine, die hätten da so einen Tisch und Stuhl stehen gehabt. Und dann hatten die so eine Hecke. Da war so ein klein bisschen Blumen.
Gab es denn zu Ihrer Zeit so ganz typische Beschäftigungen für Arbeiten, die nur von Männern ausgeführt wurden und solche, die den Frauen vorbehalten waren?
Nein, die Frauen gingen auch arbeiten.
Ein Mann im Haushalt, haben Sie den früher mal gesehen?
Ja, ja, Frau Frings, die waren ein bisschen bequeme. Der Mann, wenn der mittags von der Arbeit, der war bei Stefan Witte, dann fing sie an zu arbeiten. Dann war er nachher der Mann, der arbeitete. Dann sahen wir den Fenster putzen und so. Dann musste der noch arbeiten. War aber den ganzen Tag im Fenster und hat geschlattert.
Man hat dann über den Mann nicht gesprochen?
Nein, er war sehr nett, der Frings. Der ist übrigens vom Griesenbrauch.
Aber man hat sich nicht lustig über ihn gemacht. Dass
nein, gar nicht, gar nicht. Nein, oh, die hatten eine tolle Ehe, da hätte sich ja manchmal eine Scheibe von abschneiden können.
Frau Weinert, Lassen Sie uns doch mal den Südengraben in Richtung oberste Stadtkirche gehen, entlang der alten Stadtmauer, und am Ende biegen wir rechts in den heutigen Bildstein, früher war das, glaube ich, die Kelchstraße, ab, passieren das ehemalige Geschäftslokal der Firma Bölling, die ja später auf der Werminger Straße ihr Geschäftslokal hatten, und stoßen dann auf den heutigen Konrad-Schumacher-Ring, die damalige Mühlenstraße, in dieser Lohne in der Zeit zwischen 1926 und 1954. Das war ja eine ganz prächtige Straße, muss man wohl sagen. Was haben Sie noch in Erinnerung?
Alles ordentlich. Da war ja auch nur Geschäfte und immer Betrieb.
Mühlenstraße, das ist ja der heutige Kurt-Schumacher-Ring. Das ist die Parallelstraße zum Süden, ja. Eigentlich, die Mühlenstraße. Hm. Und das war ja schon eine ziemlich, man kann ruhig sagen, herrschaftliche Straße.
Ja, ja, ne? War alles Geschäftsleute drin.
Waren durchaus auch schon besondere Geschäfte.
Die ganze Ecke war Otto-Mess. Ne?
Ja.
Dann waren einzige Flatten die Wirtschaft. Wo?
Ja. Und gegenüber war, glaube ich, der Konsum, nicht wahr? Ist das richtig?
Nein, auf der Mühlenstraße war kein Konsum. Die linke Ecke ist Opterbeck gewesen. Opterbeck, die Metzger Opterbeck, ja. Von der Karrenstraße war denn die Metzgerei. Das ging bis zur Ecke. Und dann kam der Schuhladen Keune. Und über Keune kam Kegel. Das war Tabak und diese Pfeifen und das alles. Mhm. Und da dran war Meckel, der Gemüseladen. Mhm. Dann kam Giele, das war ein Heißmangel. Und dann hatten die Kinderwagen, Korbwagen und sowas. Mhm. Dann kam Dickhäuser, war ein Uhrengeschäft. Mhm. Dann kam Biegelehm. Dann kam Oma Simon, das war ein kleiner Lebensmittelladen. Mhm. Und dann ging der Weg da rein nach dem Blumenladen. Und dann drüber war Möbelladen, Rheineck. Und dann kam Hohwade, die Wirtschaft und Vossermarkt.
Wenn Sie das so beschreiben, ist ja das ja ein unglaubliches Angebot,
ja,
was man
ja,
damals hatte.
Ja, und die
hatte.
Andere Seite war genauso. Mhm. Das war von Flatten aus, war das die Wäscherei Wittler. Ja. Dann kam Tapetengeschäft Geumann. Mhm. Dann kamen wir, Koffer Dunkel ist das ja, das Haus von Raffle drin war. Ja. Dann war da ein, ich komme jetzt nicht auf den Namen, nachher war der Heißmann drin mit Stoffe. Vorher war da ein Vertreter.
Aber das ist ja eine Situation, die Sie da beschreiben, wenn man denselben Ort sich heute anguckt, ja eigentlich kaum.
Ich bin schon ewig nicht mehr da durchgegangen.
Ja, man könnte sich kaum vorstellen, wie es damals mal ausgesehen hat.
Danach kam Friseur-Dume. Mhm. Und das Zwischenhaus war den kleinen Happer, die wohnen. Und danach war ein Elektroladen, wie der vorne noch hieß. Auf den Namen kam er nicht. Aber den hatte nachher der Enkel, Bano Kofal, der hatte den Laden nachher übernommen. Und dann war die Engelapotheke der Schluss. Also das war die Mühlenstraße.
Kommen wir mal zurück zum Südengraben. Sie haben gerade die Geschäfte beschrieben in der Mühlenstraße. Ja. Die Menschen, die da jetzt im Südengraben lebten, konnten die sich denn leisten, in diesen Geschäften einzukaufen?
Die haben alle eingekauft.
Man konnte als Bewohner des Südengrabens es sich durchaus auch
da
leisten.
Da brachten doch welche die Wäsche hin, wo sie da manchmal dachten, wie können sich das erlauben.
Das war schon etwas Besonderes, dass man die Wäsche wegbrachte und nicht selbst wusch und anschließend bügelt. Aber es war nicht so, dass die Bewohner des Südengrabens also eigentlich nur mit Stielaugen in die Auslagen dieser Geschäfte guckten.
Da kauften alle das Gemüse, alles.
Ohne Unterschied.
Auch bei Pforte unten. Das waren alles Leute, da musste jeder Mittag kochen.
Frau Weinert, ist Ihnen noch in Erinnerung, was so gekocht wurde damals?
Möhren durcheinander, Kapsrouladen gab's, das wurde Sauerkraut gemacht, das wurde Erbsensuppe, Linsensuppe, Graupensuppe, es gab Reibekuchen, das Dickenreis mit Zimt und Zucker und dieses normale Essen und das koche ich heute noch.
Und der Pferdemetzger von gegenüber hatte der auch?
Da haben meine Mutter nur dieses Fleisch gekauft für den Sauerbraten.
Rheinischer
Sauerbraten. Das war das beste Fleisch.
Kann man auch ja nur mit Pferdefleisch eigentlich herstellen, ja. Was war denn so ein typischer Sonntagsbraten im Südengraben?
Rinderrouladen, Sauerbraten, was noch? Mhm. Dann gab es entweder Gulasch, Rinderrouladen oder Braten. Mhm. Rinderbraten, Schweinebraten, das haben wir gekriegt. Mhm. Vorsuppe gab es jedes Mal, also immer eine Rindfleischsuppe vorher. Mhm. Es gab nur Essen, also Gemüse dabei, entweder Erbsen und Möhren. So richtig normales Essen, wie es heute bei normalen Menschen auch gibt.
Und was nahmen Sie als Schulkind mit in die Schule?
Ein Butterbrot.
Wir sind ja gerade bei Festen und Essen angelangt. Demnächst ist Weihnachten. Wie muss man sich so ein Weihnachten im Südengraben vorstellen? Und was gab's Weihnachten auf den Tisch?
Also es mag sein, dass meine Tanten das Kaninchen gebraten haben, das Hühnchen gemacht haben. Meine Mutter hat, einen Rinderbraten.
Und was gab's Weihnachten unterm Baum?
Unterm Baum und Teller, mit allem drum und dran.
Und Riesenberge von Geschenke, waren die damals schon üblich?
Ja, sicher. Dann haben wir den Puppenwagen gekriegt zusammen. Dann haben wir eine Puppe gekriegt. Dann haben wir noch eine Puppe gekriegt. Ja, was haben wir denn sonst? Vielleicht was anzuziehen? Das kann ich mich aber nicht entsinnen, weil meine Schwester ja Schneiderin war.
Da war sie ja gut raus.
Ne? Ja, wir waren immer gut raus mit der Garderobe. Mein Papa hatte immer ganz gut verdient.
Und in jeder Wohnung stand ein Weihnachtsbaum?
Im Wohnzimmer. In meinem Schlafzimmer schliefen denn alle, wa? Mhm. Unsere Nanny schlief.
Moment, was heißt das? Da schliefen alle? Alle zusammen?
Also Vater, Mutter und die beiden Kinder. Und unsere Nanny schlief im Wohnzimmer, meine ältere Schwester.
Aha.
Da war so eine kleine Schlafcouch.
Wie lange hat Ihre ältere Schwester dann noch in Ihrer Familie gelebt? Wie alt war sie da, als sie auszog?
Ja, wie der Mann aus dem Krieg kam.
Das heißt, sie war also schon deutlich über 20 dann, als sie auszog?
Ja, die ist nach Obermarsberg gezogen.
Aber so lange
war sie mit im Haus.
In der Dreizimmerwohnung,
ja,
nicht
ja,
wahr?
Ja, ja.
Gab's zu Weihnachten bestimmte Traditionen?
Es wurde ohne Essen und Trinken in die Kirche gegangen.
Und wann ging man in die Kirche?
Ja, um Punkt 8. Da musste man mal erst zur Kommunion gehen. Ja, und dann natürlich ging's nach Hause, wurde Kaffee getrunken und dann war Bescherung. Mein Papa war zu Hause gewesen. Ja, einmal ist er im Weihnachtsbaum gefahren. Das war so ein großer bis unter der Decke. Die unteren Wohnungen in 18 waren flacher. Unsere Etage, die Oberetage, die ist aufgestockt nach dem Brand. Und da hatten wir so einen großen Baum, hatte unser Papa gekauft.
Ja.
Und der fiel unser Papa mit um, weil er die hatten ja alle richtige Kerzen, ne? Elektrisch gab es ja dann nicht. Und da war er am Anfang, wollte er den anmachen und war reingefahren. Und da war er nicht angegangen, nichts, weil er ja im Moment kein Streichholz mehr in der Hand hatte. So hätte er die Bude abbrennen können. Und dann wurde ein Liedchen gesungen und dann ging es runter nach Tante Lina. Da wurde bei Tante Linda geguckt, was sie geschenkt gekriegt haben. Dann ging es runter nach meiner Tante Enne. Dann gingen wir da runter und gucken, was die alles gekriegt haben. Das war dann für uns das Weihnachtsfest.
Der Beginn unseres Gespräches, Frau Weinert, waren ja so Erinnerungen an die Familie Szymanski. Und die letzte aus der Familie Szymanski, nämlich Sophie Szymanski, die haben Sie ja als eine besondere Frau geschildert. Haben Sie die später nochmal getroffen? Die hat ja bis zu ihrem Tod 1982 noch.
Nee, da kann ich mich nicht entsinnen.
Sagen Sie, die Sophie Szymanski, die hatte ja noch eine Schwester, die Helene, die nach England gegangen ist. Haben Sie an die noch Erinnerungen?
Nee, kenne ich auch gar nicht.
Denn die ist nach unseren Unterlagen 1938, 39, als sich so die zunehmend gefährlichere Situation für Juden abzeichnete, zunächst nach Belgien geflüchtet, dort gefangen genommen worden und von der Gestapo dann in den Klingelpütz nach Köln gebracht worden, entlassen worden. Und sofort nach ihrer Entlassung ist sie nach England geflohen und hat er zunächst als Hausangestellte gearbeitet und später dann auch in England geheiratet. Und auch sie hat dann Wiedergutmachungsansprüche gestellt, weil sie wohl eine recht gute Stellung hatte bei einer öffentlichen Einrichtung und ist dann aber wieder natürlich zurück nach England gegangen. Und die hat wohl dann in ihrem alten Haus, nämlich Südengraben 30, dann also in der Zeit auch gewohnt, als sie aus England wieder in die Bundesrepublik nach Deutschland zurückgekommen. Aber da haben Sie nichts von gehört und schade. Wann haben Sie dem Südengraben Tschüss gesagt?
54. Wir haben gebaut in der Pestalozzi-Straße mit meiner Schwägerin zusammen.
Und 1954?
Nach der kirchlichen Hochzeit sind wir dann in das Haus gezogen.
Und wenn man so lange und so intensiv vor allen Dingen im Südengraben gewohnt und auch gelebt hat, haben Sie das nochmal irgendwann bedauert?
Nein, ich ging ja zu meiner Mutter, die hat ja bis 80 gewohnt da drin, dann ist sie ja gestorben. Aber
da hat sie sich doch schon eine Menge verändert.
Da habe ich ja keinen mehr gekannt.
Ja, Frau Weinert, wir haben ja heute wirklich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes unerhörte Geschichten, nämlich noch nie gehörte Geschichten von Ihnen gehört. Viele interessante Hinweise, Informationen zu den Bewohnern und nicht zuletzt, was uns ja besonders interessiert und uns heute hier zusammengeführt hat, Berichte über die Familie Szymanski und das Verhältnis der Bewohner zu den Szymanskis. Dafür ganz herzlichen Dank. Und ich denke, es wird viele Hörer geben, die etwas nachdenklich werden könnten über das, was Sie erzählt haben, was früher üblich und heute fast vergessen ist.
Ja.
Herzlichen Dank.
Ich danke auch.
Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, Sie können meinem Eindruck zustimmen, dass diese scheinbar so kleinen Leute mit dem allergrößten Selbstverständnis und dem allergrößten Selbstvertrauen ein ganz eigenes Leben geführt haben, das überhaupt nicht identisch war und ist mit dem, was abschätzig die kleinen Leute genannt wurde. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und einen schönen Abend. Ihr Peter Treut.
Fölock. Von Bürgern für Bürger.